Gouda. Die Räder des Fuhrwerks holpern über die steinige Pflasterstraße des Dorfes. Wassertropfen tanzen durch die Luft, als der Wagen ungebremst durch eine Pfütze fährt. Die graue Wolkendecke reißt auf. Geblendet von den ersten Sonnenstrahlen eile ich ihm nach. Durch die dünnen Schuhsohlen aus geflochtenem Flachs spüre ich jedes Steinchen. Ich raffe mit einer Hand den Rocksaum, mit der anderen winke ich dem Kutscher hinterher. »Halt! Wartet!« rufe ich ihm zu. Er zieht die Zügel. Die Pferde kommen schnaubend zum Stehen. Der Mann schiebt seine Lederkappe aus der Stirn und blickt mich angesäuert an, während ich einem seiner Tiere übers Fell streiche. »Was wollt ihr? Die Fässer müssen ins Wirtshaus, ich hab's eilig!«
»Grüß Gott, guter Mann! Ihre Pferde sind so schön, das hab ich selten gesehen. Sie sind so kraftvoll und haben wunderbar glänzendes Fell. Verzeiht, dass ich euch aufhalte, doch ich muss es einfach wissen. Was ist euer Geheimnis?«
Der Fuhrmann streicht sich über den Schnauzer und richtet sich auf. »Nun«, er mustert mich, »ein einfacher Brauch hab ich von meinem Vater. Jede Nacht um 12 gebe ich meinen Tieren eine Schippe voll Futter. Zusätzlich. Aber behaltet es für euch.« Er knallt mit der Peitsche und das Fuhrwerk setzt sich wieder in Bewegung. Die Zimmertür wird stürmisch aufgerissen. Drei Kinder stürzen sich kreischend auf mein Bett. Meine Schwester Sophie hastet ihnen hinterher. »Oh, tut mir leid, Gouda. Ich hab gesagt, sie sollen langsam machen. He, ihr, lasst Albert auch mit auf die Strohmatratze. Gouda, kannst du sie kurz bei dir behalten? Ich komm gleich wieder.« Die kleine Bertha strahlt mich an, als die Tür zufällt. »Gouda, eine Geschichte! Ich will eine Geschichte!« Diese Nacht schlafen wir wieder zu viert in meinem Holzbett. Ein lautes Hämmern weckt mich mitten in der Nacht. Die Kinder schrecken hoch. Regen prasselt mit solcher Wucht gegen das Fenster, dass ich fürchte, es könne zerspringen. Donner grollt in der Ferne. Doch das Klopfen stammt nicht vom Gewitter. Sollten etwa... »Ich geh kurz raus, macht euch keine Sorgen, schlaft weiter, es dauert nicht lang.« Mit einer Laterne in der Hand und meinem Hund an der Seite haste ich durch den Regen zum Pferdestall. Ich lag mit meiner Vermutung richtig. Die Tiere klopfen mit ihren Vorderhufen gegen die Futterkrippen. Ich habe tatsächlich den Mitternachtshafer vergessen. Ich nehme die Schaufel und laufe zu dem Jutesack mit den Getreidekörnern. »Seid ruhig, ihr kriegt euer Futter ja schon!« Ich klatsche in die Hände. Einen Moment lang herrscht Stille. Da fängt eine der Stuten erneut mit dem Klopfen an. Ganz zaghaft, aber doch bestimmt. Die anderen schließen sich an, bis das Trommeln den ganzen Stall erfüllt. Als ich das Getreide in den Futterkrippen verteile, lässt mich eine Stimme zusammenfahren. »Entschuldigt die Störung!« Ich drehe mich um. Ein hochgewachsener Mann mit Hut steht an der Stalltür. Das Licht der Laterne fällt auf sein Gesicht. Es zeigt keine Regung. Sein dunkler Mantel reicht bis zu den Waden. Die Schnürstiefel sind verdreckt und abgetragen. »Mein Name ist Severin Ebner. Ich bin auf der Durchreise und suche einen Platz zum Schlafen.« »Ich weiß nicht. Das Haus ist sehr klein.« »Etwas Stroh reicht mir, hier im Stall, bei den Pferden.« Er streckt seine Hand aus. Mein Hund kommt auf ihn zu, schnuppert und setzt sich neben ihn. »Gut, für diese Nacht. Aber passt auf, der Hengst da hinten ist sehr gereizt.« »Danke. Gott möge euch schützen.« Schon bei Morgengrauen laufe ich über den Hof, um nach dem Fremden zu sehen. Ein Luftzug wirbelt Staub und Spreu hoch. Ich traue meinen Augen nicht. Severin Ebner führt den Hengst durch die Stallgasse und klopft ihm beruhigend den Hals. »Was tut ihr da? Schnell, kommt her! Der Hengst ist verletzt, seine Fessel ist entzündet!« Er lächelt. »Keine Sorge, es ist alles in bester Ordnung.« Mein Blick fällt auf das Fesselgelenk des Tieres. Ein schwarzer Stofffetzen ist darum gewickelt. Der Schimmel geht langsam, fast ohne zu lahmen. Sein Gewicht ist nicht mehr nur auf das andere Bein verlagert. »Was in Gottes Namen habt ihr getan?« »Ich habe ein wenig geholfen. Seid beruhigt. Nicht lange, dann ist er wieder gesund.« »Seid ihr ein Doktor?« »Nicht wirklich. Aber ich kenne mich da aus. Das ist alles.« Ich knie mich hin und untersuche den Verband. »Ist das ein Fetzen von eurem Hemd?« »Etwas anderes war nicht da.« »Weshalb habt ihr das getan? Wir können euch nicht bezahlen.« »Seht es als Dank.« »Und die Entzündung ist abgeklungen? Einfach so, über Nacht?« Meine Schwester Sophie schaut mich ungläubig an. »Zufall.« Ihr Mann Johann tunkt Brot in den Getreidebrei. »Nichts als Zufall.« »Aber der Stofffetzen.
Verwirrt kratze ich die Reste in meiner Holzschüssel zusammen. Der Ebner hat etwas getan. Nur was, das weiß ich nicht.
Und wo ist er jetzt? Fragt Sophie.
Er kann dir doch zeigen, was er gemacht hat.
Er ist im Wald und sucht nach Kräutern. Sein Bündel ist noch im Stall. Nachmittags will er wieder aufbrechen.
Ich will ihn sehen, ich will ihn sehen!
Die kleine Bertha zupft am Ärmel ihres Vaters.
Darf ich?
Meinetwegen, aber nimm deine Brüder mit.
Nachmittags kehrt Severin auf unseren Hof zurück. Bertha, die seit einer Weile am Fenster gesessen und hinausgeblickt hat, springt auf.
Gudda, der Zauberer ist wieder da!
Psst, nicht, dass er dich hört.
Na kommt, bringen wir ihm die Brote, die wir geschmiert haben.
Wir laufen zu ihm in den Stall, wo er Kräuterbündel in Stoff wickelt.
Brote, ganz viele Brote, ruft die kleine Bertha.
Er schmunzelt und verstaut sie in dem Lederbeutel, den er um den Hals hängen hat.
Ich danke euch.
Entschuldigt, frage ich zögerlich. Könnt ihr mir erklären, was ihr da getan habt?
Er blickt mich nachdenklich an.
Schließlich sagt er, wir sollten einen Spaziergang machen.
Ohne die Kinder, Frau
Babette Angele, sagt einfach Babette.
Wir streifen durch den Wald. Ich sammle Beeren, Pilze und Kräuter nach Severins Anweisung.
Wisst ihr, Babette, man nennt es Besprechen. Nicht jeder hat die Voraussetzungen, das müsst ihr verstehen.
Wie meint ihr das?
Man braucht, sagen wir, einen ganz bestimmten Geisteszustand und eine Verbundenheit mit der Natur, damit die Gebete wirken.
Gebete? Sagt bloß, ihr habt die ganze Nacht das Vaterunser gesprochen. Ich lache.
Severin blickt mich ernst an.
Nun, nicht die ganze Nacht.
Meint ihr das ernst?
Es gibt in dieser Welt Kräfte, die Menschen sich nicht erklären können. Nicht mal jene, die mit diesen Methoden arbeiten, können erklären, wie sie wirken. Lediglich versichern, dass sie wirken. Ich bin in der Lage, dieses Handwerk an Menschen weiterzugeben, die ich für fähig halte. Ihr, Babette, könnt daran glauben, oder ihr könnt es lassen. Was ihr nicht könnt, ist die auftretende Heilung zu leugnen. Es bedarf einer langen Zeit, bis man die Praktiken bestmöglich einsetzen kann. Am besten fängt man mit harmlosen Verletzungen an.
Weshalb erzählt ihr mir das so genau?
Ihr habt gefragt.
Und ich spüre, dass ihr die Gabe habt.
Aber woher wollt ihr das wissen? Ihr kennt mich doch gar nicht.
Man sammelt so seine Erfahrungen.
Severin hat sich im Pferdestall einquartiert. Er will den Schimmel noch eine Weile im Blick behalten.
Schon früh morgens gehen wir in den Wald.
Er gibt mir seine Erfahrungen weiter und zeigt mir Kräuter, die heilende Wirkungen haben. Die meisten kenne ich, nur unter anderen Namen.
Als ich ihn frage, wo er denn eigentlich herkomme, antwortet er knapp:
Aus dem eben vergangenen Moment.
Ich meinte eher: Habt ihr keine Heimat?
Heimat. Heimat ist der Ort, an dem man Träume umsetzen kann. Manche Menschen sind überall daheim, manche nirgends. Und wenn man mit den Kräften des Universums verbunden ist, dann hat man seine Heimat gefunden. Diese Heimat verlässt einen nie. Genauso wenig kann man selbst sie verlassen.
Ich schaue Severin zu, wie er den Verband mit den Kräutern an der Fußfessel wechselt. Die Entzündung ist fast vollständig verheilt.
Eine Kinderstimme ruft nach mir.
Gudda, Gudda, essen!
Wir kommen gleich.
Severin schaut mich an.
Weshalb Gudda? Das wollte ich euch schon länger fragen. Ist das eine Abkürzung?
Es heißt Patin, so nennt man mich im ganzen Dorf.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch tun.
Ach nein, Babette ist so ein schöner Name. Ihr habt, wenn ich fragen darf, niemals geheiratet, oder?
Nein, den Entschluss habe ich schon vor vielen Jahren gefasst.
Der Hengst ist gesund. Die Leute in der Umgebung reden. Über den Ketzer, der dunkle Geister beschwört und schwere Erkrankungen heilt. Über seinen Pakt mit dem Teufel.
Über mich.
Und Severin packt sein Bündel.
Die Leute sind verunsichert, sagt er. Was sie sich nicht erklären können, macht ihnen Angst.
Sie werden sich daran gewöhnen, behaupte ich.
Severin schüttelt den Kopf.
Die Energien hier haben sich geändert. Die Harmonie ist gestört und das wird auf mich zurückfallen. Glaubt mir, Babette, es ist besser so.
Aber was ist, wenn wieder ein Pferd erkrankt?
Johann kann es sich nicht leisten, Tiere zu verlieren. Wir arbeiten hart, um diesen Hof zu halten.
Ihr habt genug gelernt.
Das Heilen ist bereits ein Teil von euch.
Das schafft ihr auch ohne mich, keine Sorge.
Wohin werdet ihr jetzt gehen?
Ein Lächeln.
Von einem Moment zum nächsten.
Gudda, hier ist jemand für dich an der Tür.
Ich laufe die Treppe hinunter.
Es ist der Bauer Rodenheim, ruft Johann und scheucht seine Kinder ins Nebenzimmer.
Grüß Gott, kann ich helfen? Frage ich den Bauern.
Meine Kuh hat starke Kopffreude, sagt er, nimmt seine Mütze vom Kopf und tritt zögernd von einem Fuß auf den anderen. Sie gibt kaum noch Milch und wir haben kein Geld für einen Tierdoktor. Es heißt, du kannst da was machen.
Tut mir leid, aber da kann ich nicht helfen. Ich habe selbst noch nie ein Tier geheilt.
Gudda, bitte, wie soll ich sonst Weib und Kinder versorgen? Versuch es wenigstens.
Hin und her, zum Fenster und wieder zur Tür. Jedes Mal knarzt die gleiche Diele.
Herrgott, Gudda, nun bleib doch mal stehen.
Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Verwirrt blicke ich meine Schwester an.
Ich habe nur eine Schnur um die Kuh gelegt und ein paar Formeln gesprochen, damit er mich in Ruhe lässt, verstehst du? Das kann nicht sein.
Aber so hat es dir der Ebner doch gezeigt, oder nicht? Und bei ihm hat es ja auch geklappt.
Das ist gegen die Natur, das hat Gott nicht gewollt. Ich mach das nicht, nie wieder.
Ach Godda, jetzt sag doch nicht sowas.
Freu dich doch, dass es geklappt hat. So eine Gabe kann man nicht einfach ungenutzt lassen. Denk an deine Verantwortung.
Verantwortung? Ich habe andere Verantwortungen. Gegenüber dir und Johann und den Kindern. Wenn ich sowas mache, können finstere Gestalten Gewalt über mich erlangen. Das ist gegen den Willen Gottes und könnte dem ganzen Hof schaden. Das kann ich nicht verantworten.
Es kommen viele Leute und bitten mich, ihnen zu helfen. Ich schicke sie alle wieder fort. Ich sage ihnen, ich hätte das Heilen aufgegeben. Severin Ebner erscheint mir oft in meinen Träumen. Ich wache auf mit Satzfetzen im Kopf. Es sind Sätze aus unseren Gesprächen, wie »Der Ort, an dem man Träume umsetzen kann« und »Diese Heimat verlässt einen nie«. Meine Gedanken wollen mir wohl einen Streich spielen, denke ich. Eines Tages ziehe ich mir beim Getreideausklopfen eine Blutvergiftung zu. Mein rechter Arm wird im Krankenhaus amputiert. Doch die Vergiftung breitet sich aus. Langsam, aber unaufhaltsam. Ein Doktor wird zu uns auf den Hof gerufen, doch auch er kann nicht helfen. Ich höre, wie er im Nebenzimmer zu meiner Schwester sagt, »Sie ist eine starke Frau. Die müsst ihr nicht trösten. Sie wird euch trösten.« Sophie und Johann kommen ins Zimmer, senken den Blick, wissen nicht, was sie sagen sollen. Also sage ich etwas.
»Macht euch keine Sorgen, es ist der Wille Gottes. Ich habe meine Heimat gefunden.«